Guten Tag, meine Damen und Herren. Zum Stichwort Kreuz, das uns in diesen Tagen besonders beschäftigt, schreibt der heilige Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Ich zitiere, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ein rätselhafter Satz. Was hat das Kreuz mit Torheit zu tun? Oder mit Weisheit, wie es dann im Folgenden heißt. Und zum Stichwort Kreuzestheologie assoziieren wir, wenn wir das Wort überhaupt noch kennen, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Davon ist jedoch im 1. Korintherbrief Kapitel 1 überhaupt nicht die Rede. Sondern Paulus redet davon, wie die Gemeinde zusammengesetzt ist. Er sagt, ich zitiere, da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten. Damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Bei Paulus geht es also nicht um die Erlösung durch Christi Blut am Kreuz, sondern um die Frage, wen Gott erwählt und wer Gott nahe ist. Und wenn er hier redet vom Verachteten und Schwachen, dann trifft eben dieser Punkt das, was Paulus hier mit dem Wort vom Wort vom Kreuz meint. Deshalb ist es dieser Punkt, weil die Kreuzesstrafe in der Umwelt Jesu die schändlichste Strafe, die schändlichste Hinrichtung überhaupt ist, die man kennt. Die Gekreuzigten wurden nackig aufgehängt. Ähnlich ist bei uns auch Tod durch Erhängen eigentlich das Schlimmste. Und wenn die nackig aufgehängten dort hingen und mit dem Tod kämpften, dann konnten Hunde und Fliegen und Mücken über sie herfallen. Man hat sich lange Jahrhunderte überhaupt gescheut, den nackigen Gekreuzigten abzubilden. Deshalb beginnt man erst ungefähr nach 1000 Jahren Gekreuzigte nackig darzustellen. Das Kreuz hat man schon gemalt, aber nur die Umrisse, aber nicht den Gekreuzigten. Das war zu viel Zumutung. Und wenn man den Gekreuzigten dargestellt hat, dann mit einem langen bademantelartigen Mantel, um gerade seine Nacktheit zu verhüllen. Und natürlich auch, um das Interesse der Menschen nicht darauf zu richten. Aber was meint Paulus mit diesem Satz, dass Gott das Schwache erwählt hat und nicht das Starke und dass man das eben genau am Kreuz sehen kann. Die Frage ist nämlich, woran kann man erkennen, dass Jesus der Erwählte ist? Jesus der Mensch, der überhaupt nach Gottes Willen die höchste Würde erlangt hat, nämlich neben Gott zu sitzen. Eine ähnliche Art von Beurteilung finden wir interessanterweise auch schon im Lobgesang der Mutter Gottes in Lukas 1, im sogenannten Magnificat. Dort heißt es auch schon, dass Gott die Armen reich macht, die Hungrigen sättigt und die Niedrigen erhöht. Dort also, wo Mangel ist, erhöht Gott. Dort, wo Schande ist, gibt Gott die Ehre. Wir fragen weiter, warum ist das so? Was ist das für ein Gott, der die Gekreuzigten erwählt, der die Jammergestalten, die es in der Welt gibt, auf seiner Seite weiß und der ein armes, junges Mädchen namens Maria in Galiläa zur Mutter seines Sohnes macht? Ausgerechnet ein schwaches, armes, vielleicht 13-jähriges Mädchen. Die Antwort finden wir im Alten Testament, im ersten Buch Samuel, Kapitel 2. Dort gibt es bereits eine Mutter eines Propheten, Hannah, die den Propheten namens Samuel gebären wird Und die singt von sich ganz ähnlich wie Maria im Magnificat. Die singt dort auch, dass Gott die Stolzen stürzt und die Niedrigen erhöht. Das gehört also offenbar zum Prophetenberuf und zur Mutter des Propheten dazu. Und nachher auch zum Lebensende Jesu am Kreuz, dass Gott dort zu finden ist, wo die Menschen in äußerster Niedrigkeit sind. Früher haben Menschen und Theologen oft gedacht, und das habe ich auch in vielen Pfarrpredigten gehört, dass Gott nicht gerne Mächtige neben sich sieht, wie ein wütender Tyrann, wie ein absoluter Herrscher, der alle, die ihm nahe kommen, einfach beseitigt. Das kennen wir von derartigen Herrschern. Aber ist Gott so einer? Kann Gott nichts Hohes neben sich dulden? Ist das der Sinn der Erwählung des Gekreuzigten und Schwachen? Ich denke, dass der Sinn wohl ein anderer ist. Frage, wo ist Gott? Wo ist Gott unter Menschen? Die wird nach Paulus durch das Kreuz und, wie wir wissen, durch die Mutter Gottes und im Alten Testament durch die Prophetenmutter Hannah so beantwortet, dass Gott eben nicht dort zu finden ist, wo menschliche Macht, menschlicher Reichtum, menschliche Ehre, menschliches Ansehen und besonders eben Paläste und prunkvolle Wagen, wo die sich übereinander türmen, sodass es immer höher geht. Sondern dieser Gott ist an der untersten Stufe zu finden. Er ist, wie Lukas das schildert, als Wort Jesu, derjenige, der sich die Schürze umbindet, um seine Sklaven, um seine Knechte zu bedienen. Immer wenn wir beim Italiener essen gehen und wir von Kellnern bedient werden, die eine Schürze haben, die bis zum Boden reicht, offenbar damit sie ihren Anzug darunter nicht mit Flecken beschmutzen, dann denke ich an den Herrgott. Er ist wie ein Kellner, der in der Rangstufe die anderen bedient, der nicht dafür da ist, um eine höchste Steigerung von Macht und Gewalt und Reichtum darzustellen, sondern der ganz unten anfängt. Das ist für mich ein Bild für die Rolle des Christentums unter den Religionen. Es hat keinen Sinn, dass wir sagen, wir haben die beste Religion. Sie kennen das aus dem Streit mit dem Islam, aber auch mit den Religionen aus Asien. Und viele Leute sagen einfach, Christentum ist besser. Und diese Antwort trifft nicht das, was die Bibel über diesen Gott sagt. Eine Chance, im Wettbewerb der Religionen zu bestehen, hat nicht der, der die anderen übertrifft, an Stärke und Macht, sondern der, der ganz unten das Gemeinsame, das wir auf jeden Fall gemeinsam haben, nämlich Blut und Angst und Sterblichkeit und Schwäche, der das begreift und bejaht, der menschliches Blut annimmt, den menschlichen Tod erleidet und wirklich mit dem letzten Menschen auf diese Weise Gemeinschaft hält. Kreuzestheologie bedeutet daher im Sinne des Paulus ein für alle Mal Abschied von unseren üblichen Wertmaßstäben. Unsere üblichen Wertmaßstäbe sind Schönheit an erster Stelle, Reichtum an zweiter Stelle und vielleicht irgendwelche Ehrentitel. Paulus nennt das Weisheit. Das, sagt Paulus, ist alles bei diesem Gott ganz umgekehrt. Dieser Gott ist wirklich der Gott aller, weil er auf das erpicht ist, was wir alle gemeinsam haben. Auch der Ärmste. Wir haben gemeinsam das Blut, die Sterblichkeit, die Angst und die Hoffnung. Das genau teilt Gott mit uns und nicht nur mit uns, sondern auch für uns, um uns an der Spitze dieses Zuges armer, elender und trotzdem in Wirklichkeit nicht mächtiger Menschen, an diese Spitze stellt sich Gott und sagt, so können wir gemeinsam, indem Jesus das Tor zum Himmel öffnet, den Weg zwischen Mensch und Gott zurücklegen. Das Öffnen des Himmelstores nennen wir Ostern. Man kann es eben auch so deuten, dass Jesus wirklich nicht allein stirbt, sondern für uns, mit uns und für uns, und dass er nicht allein zum Himmel geht, sondern uns mitnimmt. Und deshalb werden in der Osternacht traditionell Kinder getauft und sind dann, wie Paulus im Kolosserbrief sagt, schon mit Christus auferstanden. Es geht also um eine Teilhabe am Königtum Jesu Christi, gemeinsame Herrschaft. Man kann das auf den Satz bringen, wir sind Messias, nicht Jesus allein, sondern wir sind schwache Menschen wie er. Wir sind durch ihn, gerade weil er einer von uns ist, in den Himmel geführt. Diesen Weg schenke uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.